Wir wollen reden heute Morgen über den Dienst reden. Am Evangelium, über Verkündigungsdienst. Lesen wir zu Anfang. Danke. Aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 3. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1.
Brief.
O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denn in Christus Jesus, als unter euch gekreuzigt, vor Augen gemalt wurde? Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt, vor Augen malen. Dann 1. Korinther Kapitel 17, 1. Korinther, ja? Das ist in die Apokryphen. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinweg tun. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieser Zeit lauft? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, so gefiel es Gott sowohl durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden, Juden Zeichen fordern, als Griechen Weisheit suchen. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christen, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Dann 2. Korinther Brief, Kapitel 4. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermahnen wir nicht. Sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, indem wir nicht in Arglis wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit, die uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, in welchem der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblindet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welche das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst, aber als euer Knechte um Jesu Willen, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Möge der Herr uns segnen bei der Betrachtung solcher wichtigen Grundsätze für unseren Weg. Eingangs möchte ich eine Frage stellen. Beziehungsweise vorborgen beantworten. Und das ist die Daseins, die Frage nach der Daseinsberechtigung der Verkündigung. In dem Ära der persönlichen Evangelisation haben Veranstaltungen überhaupt die Daseinsberechtigung. Besonders angesichts dessen, dass man öfters das erlebt, dass das Zelt voll ist von Heiligen auf dem Hocker. Und manche stellen die Frage, ja, wieso nicht einfach persönliche Evangelisation? Aber liebe Brüder, Verkündigung ist wahrscheinlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Leute nicht hinbringen. Das ist das Problem. Wir haben vorletzte Woche eine Taufe in Salzburg gehabt mit 34 Täuflinge. Und die letzte Taufe war in November. 34 Täuflinge vom Salzburger Bereich. Nicht nur die Salzburger Gemeinde alleine waren da und einige von Gauer. Und die überwiegende Mehrheit dieser Leute bekehrten sich in Veranstaltungen in Bad Reichenhall, in Salzburg und in Tonga. Und der überwiegende Teil. Ich stand letzten Juni in einem Hotel, ich werde nächste Woche wieder um da stehen, vor 120 Menschen. Und zumindest 70 waren Ungläubige. Ich hatte sie nur fünfmal vor mir. Es waren 12 Bekehrungen, aber wir haben eine Reihe, die sind noch etwa 12. Ich habe es nicht ausgerechnet genau, aber etwa 12, glaube ich, 10 bis 12 oder so. Veranstaltungen, evangelistische Verkündigung in solchen Veranstaltungen ist ein Erntemittel. Wo man, zumindest wo man den Leuten mit dem Evangelium, wie wir es gewohnt zu sagen sind, frontal, ist ein Erntemittel. Aber jeder Bauer weiß, dass er nicht jeden Tag ernten kann. Und die Daseinsberechtigung von der Verkündigung in Veranstaltungen ist in Frage gestellt, weil es nicht bewässert wird und es wird nicht gedüngt. Es wird nur geerntet. Ich möchte sagen, mit ganzem Herzen, ja, hat Verkündigung eine Daseinsberechtigung. Obwohl es Zeiten gab in meinem Leben, wo ich Statistiken gelesen habe und Dinge beobachtet habe. Und ich habe sagen müssen, von dem, was ich erlebte, nein. Aber das Problem liegt woanders. Nur das ein zu Anfang. Aber eine wesentliche Frage für uns heute Morgen. Was ist das Evangelium, das wir verkündigen? Einige Gedanken dazu. Und bitte, ich habe nicht die Zeit, eine ausführliche Darstellung irgendeiner meiner angeschnittenen Punkte heute zu bringen. Sagen wir so, Gedanken für evangelistische Verkündigung. Vielleicht sagst du nachher verschiedene. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Was ist schief an dieser Aussage? Sehr viel. Sie beginnt, wo kein Evangelist in der Bibel begonnen hat, mit der Liebe Gottes. Und zweitens, sie ist menschenzentrisch. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und in unserer Zeit passt das sehr gut hinein. Gott ist dazu da, mein Leben schön zu machen. Das Evangelium der Apostel aber und des Herrn war ein Gott-zentrierte Botschaft. Ich glaube auch nicht, dass wir sogar in Deutschland heute uns leisten können, ein Reformationsevangelium darzustellen. Es ist lustig, es gibt große theologische Streit, die jetzt unterwegs in Amerika und England, es kommt bald hier. ob wir überhaupt fragen, bitten dürfen oder Leuten sagen dürfen, dass sie böse tun sollen in unserem herkömmlichen Sinn. Und das kommt übrigens von Dispensationalisten natürlich. Das war für die Juden, wie so viel. Oder ob wir auffordern dürfen, dass ein Mensch sich beugt vor der Herrschaft Jesu Christi. Ist das nicht ein Zusatz zum Evangelium? Und ihre Argumentation ist teils Bibel und teils Geschichte. Und die Geschichte ist, dass sie verkündigen wollen, die Evangelium der Reformation. Das Evangelium der Reformation. Und das Problem ist folgendes. Ich kam hierher und ich habe das versucht in Österreich, ein katholisches Land. Ich predige ein bisschen Reformationsevangelium. Rechtfertigung aus dem durch den Glauben. Errettung nur aus Gnade. Ich habe schon einige Streitgespräche. Ich habe eigentlich viele, aber wenige Bekehrungen erlebt. Und ein Grund war, das katholische Europa ist nicht das katholische Europa von dem 16. Jahrhundert. Und du kannst nicht beginnen in einer Situation, du beginnst nicht in einer Situation, wo Leute wissen, wir sind sündig, wie kommen wir in den Himmel? Bezahlen wir die Kirche, damit sie diese wahnsinnigen Gebäude aufstellen können und leben können wie Schweine? Oder weil sie das Amtsverständnis total von moralischem Leben getrennt haben damals? Du könntest tun, was du wolltest. Solange du geweiht bist, dann funktioniert das Zaubern. Und Leute haben so gedacht. Ich gehe hin und ich kann vielleicht durch das Zaubern eines Priesters trotzdem gerettet werden. Wie kann ich gerettet werden, war die Frage. Das ist nicht die Frage heute. Leute fragen sich überhaupt nicht danach, wie sie gerettet werden können. So ich kann nicht kommen mit einer Reformation. Ich kann die Gnade des Herrn gar nicht verstehen und schätzen, bis ich meine Sündhaftigkeit, bis mir meine Sündhaftigkeit vor Augen geführt wird. Wenn ich sehe, wo ich stehe vor einem heiligen Gott, dann bin ich bereit, dann kann ich überhaupt fassen, das Wort Gnade. Bis dahin ist Gnade für mich ein Fremdwort oder ein Wort mit einem ganz anderen Inhalt. Sünde. Wir sind verantwortlich vor Gott. Und wortgemäße Verkündigung wird ein Mensch dazu bringen, dass er sieht, er ist verantwortlich vor Gott. Hier geht es, glaube ich, um den gesetzmäßigen Brauch des Gesetzes. Ob man die Zehn Gebote benutzt oder deren Neutestament oder ihr neutestamentliches Gegenstück, die Bergpredigt. Und die moralische Anforderungen des Herrn. Egal wie das tut, wir müssen lernen, Leuten einen Maßstab vorzuleben, wo sie sehen, wie senkrecht Gott ist und seine Anforderungen an sie und wie schief sie sind. Es muss so sein. Weil wenn sie sich mit dieser pluralistischen Everything Goes and Nothing Matters Gesellschaft messen, dann das geht nicht. Hängt von Kontrollgruppe ab. Ich sage den Leuten öfters, ich redete mit einem, der Gott für das sagte, aber Fred, ich habe den Eindruck, du meinst, ich bin ein schlechter Mensch. Ich sagte, Gottfried, ich bin mir sicher, du findest in Salzburg 10 Leute, die schlimmer sind als du. Aber je nach Kontrollgruppe, du könntest auch sehen finden, die besser sind. Du bist unvernünftig, wenn du dich an andere Leute messst, denn es geht um Gottes Anforderungen. Hier ist eine wichtige Sache meines Erachtens, was wir viel deutlicher sagen müssen in Zukunft. Römerbrief hat 3 literarische Abschnitte, sogar in dem ersten Teil, bis Kapitel 8. Und dort werden 3 Probleme gelöst. Aber liebe Brüder, sie sind 3 verschiedene Probleme. Das Problem meiner Verantwortung vor Gott, die erste Kapitel. Ich bin ohne Entschuldigung. 3 Mal werden verschiedene Menschengruppen typische Situation. Nicht jeder Mensch ohne Ausnahme, aber drei Zeugnisse Gottes zeigen, dass Menschen ohne Entschuldigung sind. Das erste, das Licht der Schöpfung, und angesichts dessen, dass sie das Licht haben und sündigen gegen das Licht, werfen das Licht von sich und sie ohne Entschuldigung. Das Licht der moralischen Grundsätze, die bei den Menschen festzustellen ist, und das Licht des Gesetzes Gottes. Ich sage den Leuten, ja, es ist so, also in meinem früheren Beruf, ich komme, um meinen Patienten zu behandeln, und ich lese und ich sage, Herr Brown, Sie haben Lungenkrebs. Haben Sie Zigaretten geraucht? Ja, ich habe 20 Zigaretten pro Tag, 20 Jahre lang geraucht. Herr Brown, haben Sie nicht gelesen aus dem Packung, dass das gesundheitsschädlich ist? Jawohl. Sie sind auch entschuldigt. Das gelesen jedes Mal, auf jede Packung. 365 Packungen im Jahr. 70.000 Mal hat er gelesen. Das ist gesundheitsschädlich. Dann kommt mein nächster Patient. Dr. Brown. Wir müssen jetzt über ihr mit Ihnen reden über ihre Therapie. Sie haben Zigaretten geraucht, ja? 20 Zigaretten pro Tag, 20 Jahre lang. Und Doktor, was ist Ihr Fach, Herr Doktor? Ich bin Lungenfacharzt. Herr Doktor. Sind Sie dumm? Herr Doktor, Sie sind Lungenfacharzt und Sie wissen, ich meine, Herr Doktor, meine ganze Karriere lang, die ist nicht so lang, aber ich habe noch nie einen Patienten gehabt mit bronchogenischer Karzinome, der nicht ein Zigarettenraucher war. Ich habe keinen Patienten. So, und das wissen Sie. Du bist ohne Entschuldigung, Herr Doktor. Dann kommt mein dritter Patient. Herr Doktor, 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 Doktor. Sie haben Lungenkrebs. Haben Sie Zigarettenleicht gebracht? Oh, 20 pro Tag, 20 Jahre lang. Meine Güte, Sie haben eine lange Liste von Titeln vor Ihrem Namen. Was tun Sie? Ich bin Wissenschaftler in Cal in Berkeley. Und was ist Ihr Forschungsgebiet? Ich war der Mann, der das festgestellt hat, dass Zigarettenrauchen krebserregend ist. Sie sind aber ohne Entschuldigung. Und das ist, was wir tun mit dem Evangelium. Wir helfen Leuten zu sehen, anhand deren Maßstab, sie sind ohne Entschuldigung vor Gott. Aber weißt du, was wir manchmal tun? Wir vergessen, wo wir sind in Römer Brief. Und dann spazieren wir bis zu Kapitel 5. Und du fragst mich in Kapitel 5, wer ist schuld dafür, dass ich verloren bin? Und du sagst, Adam. Oh, Adam ist schuld. Ich kann nichts dafür. Oh, Adam ist schuld. Oh, wir sind alle Sünder. Und weißt du, was du getan hast? Du hast mich mit deiner Argumentation losgelassen von der Hacke. Ich war dran. Und du hast zu hart gezogen und jetzt schwimme ich davon. Denn ich bin nicht so dumm, als zu glauben, dass ich verantwortlich bin, wenn Adam es getan hat. Vermische dein Evangelium, Brüder, nicht. Und komme ja nicht mit Kapitel 7. Bin ich schuld? Nein, es gibt irgendwas da drinnen, wohnt in mir, es heißt Sünde. Und du sollst einen Ungläubigen erklären, dass Sünde ein in ihm wohnender Ding ist. Bist du schuldig? Nein, ich bin nicht schuldig, ich möchte für Gott leben. Das einfach funktioniert so. Du würdest nicht glauben, wie viele Artikel und Predigten und ein paar Bücher, die ich gelesen habe von Evangelisten. Und sie kommen von Kapitel 5 und sie kommen von Kapitel 7 und sie kommen mit solchen Argumentationen
Und vielleicht haben sie nicht den Mut, einen Menschen zu konfrontieren, wirklich mit seiner Verantwortung. Denn weißt du, wir können, wirklich ist es nicht so, wir verlieren nicht so viele Freunde, wenn wir sagen, weißt du, wir sind alle Sünder sowieso und wir können nichts dagegen machen. Und eigentlich Adam ist schuld. Nein, wenn es geht um Ungläubigen, wir reden nicht über Glauben, bis wir diese Sünde-Dings abgehackelt haben. Und dann erst später die anderen Aspekte von Sünde. Es ist so, du arbeitest mit einem Alkoholiker oder einer, dessen Ehe kaputt ist, und er sieht sein Not folgendermaßen. Er hat sein Leben verfuscht, und in erster Linie möchte er diesen wunderbaren Plan, das Gott hat für sein Leben. Aber es kann wirklich sein, dass seine Not konzentriert ist an die Wiederherstellung von einem schönen Leben und nicht seine Verantwortung vor Gott. Das ist problematisch. Denn solche Leute sind bereit, gewisse Dinge anzunehmen. Ich habe meinen Kaminkehrer. Jedes Mal kostet es ihm eine Stunde, mich zu kehren, denn ich bin dabei mit dem Kerl. Aber weißt du, selbst mit seinen Drogen und selbst mit seinem Alkohol und selbst mit seinem Rauchensucht, ja, er braucht irgendwie Hilfe, aber Sünder ist er nicht. Im Sinne von 1 bis 3, Römerbrief. Was ist das Problem? Das Problem ist folgendes. Du hast einen Menschen, er fährt sein Auto, gell? Er fährt wild durch die Gegend und er tut das Öl nicht wechseln. Er vernachlässigt grundlegende Dinge. Er tut verbleibte Benzin durch seinen Katalysator. Er tut keine Gefrierzeug in seinen Scheibenwischer. Er vernachlässigt alles. Er schaut nicht, wie viel Luft da drinnen ist. Und einmal nur zu sehen, wie es geht mit 100 Stundenkilometer, sagt er, versuche ich einmal Air, das heißt Rennen. Sein Auto ist kaputt. Sein Auto fährt nicht weiter. Das tut ihm mir leid. Mein Auto fährt nicht weiter. Und all, was er sehen kann, ist, dass sein Auto kann nicht weitergehen. Aber er hat ein größeres Problem. Weißt du, was das Problem ist? Das Auto gehört ihm nicht. Und das ist, wo Evangeliumsverkündigung beginnt. Dein Leben gehört dir nicht. Das Auto. Du hast nicht nur ein Problem mit einem Auto, das jetzt Reparatur braucht. Du hast ein Problem mit dem Besitzer des Autos. Und das musst du erst regeln. Und dann kommen wir zu Römer 5. Und wir helfen dir zu sehen, wie das Ganze funktioniert hat. Und wenn du Schwierigkeiten hast in deinem Glaubensleben, wir kommen zu Römer 7, auf dass du das Ganze verstehen kannst, wie es jetzt lang geht. Wie kann man fahren lernen? Aber kehren wir das nicht um. Du sagst, Fred, warum redest du immer von Römerbrief? Weil meine Erfahrung ist, dass wir irgendwo, viele von uns zumindest, wir haben verloren den Blick, welche Botschaft für Sünder ist richtig, soll im Vordergrund sein. Es ist wichtig, den Menschen zu seinem Herzen zu sprechen. Ich benutze öfters die Bergpredigt. Ich sage meine liebe Zuhörer nicht, dass es für die Juden ist, denn ich rede zu sehr wenig Juden. Aber es ist eine Hilfe für sie, es ist eine Hilfe für sie, zu sehen, wie Jesus die 10 Gebote verstanden hat. Wie hat er die 10 Gebote verstanden? Was ist seine tiefere Auslegung? Sie sehen, dass Gott nicht nur Mord hasst, er hasst das, was zu Mord führt. Zorn. Er hasst nicht nur Ehebruch, er hasst Lust. Er hasst nicht nur Stehlen, er hasst das Begehren. Denn Begehren ist zu stehlen, was Lust ist zu Ehebruch, was Hass ist zu Mord. Und Gott hasst nicht nur Frucht, sondern auch Laub, Stamm und Wurzel von dieser schrecklichen Sündepflanze. Und es ist unsere Aufgabe hier, sei es im Zelt, im Nobel-Treffpunkt oder wo, die mit dem Wort Gottes die Gedanken freizulegen und bloßzustellen, die Motive. Ich rede manchmal über Offenbarung 20. Das ist nicht meine populärste Predigt, aber niemand schläft ein. Das kann ich dir sagen. Und ich sage, da stehen sie und werden konfrontiert mit ihren Taten. Stell dir vor, kannst du überhaupt dich erinnern dran, was du alles getan hast? Nein. Aber du hast nicht vergessen. In Kanada, durch Gehirnforschung, sind sie draufgekommen, durch verschiedene elektrische Methoden, können sie dein Gedächtnis stimulieren und du kannst selbst Dinge sagen aus deinem zweiten Lebensjahr, das du längst vergessen hast. Du hast nichts vergessen. Du kannst nur nach deinem Willen abrufen. Aber eines Tages wird alles abberufen. Oh. Und wie wäre das? Wie siehst du das eigentlich? Hättest du es gern, wenn wir da oben auf der Burg in Salzburg eine Leinwand aufspannen? 50 Meter hoch, 200 Meter breit. Und wir projizieren den schlimmsten Gedanken, den du gedacht hast diese Woche. Ein Mann, der bisher gesagt hat, er sei ziemlich ein ordentlicher Kerl, an dem Abend war er zutiefst erschüttert. Warum ein solches Beispiel? Auf das ein Mensch vor Augen geführt wird, es geht nicht nur um die Äußerlichkeiten, es geht um das Herz. Wenn unsere Zuhörer überführt werden, ist es Zeit, über die Lösung ihres Problems zu reden. Duncan Campbell, der Mann, der Gott in den Hebrides benutzt hat, in der großen Erweckung, hatte eigenartige Methode. Ich habe nie die Mut gehabt, das zu probieren. Aber der hat so getan. Er ist da gestanden, er hat gepredigt von 8 Uhr abends bis 3 in der Früh. Und weißt du, was sein Thema war? Sünde. Und erst als die Leute total zerstört waren, es dauerte eine Weile anscheinend, dann hat er gesagt, diejenigen, die weiterreden wollen, und sie haben Not, sie kommen mit mir nach Hause. Und um 3 in der Früh sind sie zu ihm nach Hause gegangen, und dann hat er zum ersten Mal das Wort erwähnt, Glaube. Und 10 Tausende bekehrten sich. Ob das überspitzt ist, das war nicht in der Situation. Vielleicht, wenn du in einem kalvinistischen Gegend wie Hebrides verkündigst, solltest du es lieber so tun, dann weißt du, Verantwortung, oh ja, wir sind prädestiniert. Weißt du, sie haben noch ein Argument. Gell? Sie haben Römer 5, Römer 7 und Römer 9 bis 11. Gell? Sie sind gut abgesichert gegen allem. Gell? Sie sind wie manche Brüder, die... Sie sind konfrontiert mit einer furchtbaren Not in der Gemeinde. Es gibt was zu tun. Und sie sagen, oh, der Herr weiß es. Ja, ich bin sicher, der Herr weiß es. Aber es ist nicht seine Schuld. Und das Problem vielleicht in seiner Situation sollte er überspitzt sein. Aber ich frage mich, ob wir unsere Verkündigung doch nicht ein bisschen verlagern sollten. Und wirklich sicher sein, dass die Leute sehen, ich habe ein Problem, und ich bin verantwortlich vor Gott. Zumindest ist das Prinzip gut. Wenn unsere Zuhörer überführt werden, ist es dann, können sie überhaupt begreifen die Lösung ihres Problems. Und das Evangelium, Brüder, wenn ich es richtig verstehe, ist der Ort oder ist die Botschaft, wo meine Sündhaftigkeit, wo ich meiner Sündhaftigkeit begegne und zugleich Gottes großer Lösung. Was lernen wir in der Schlange auf der Stange? Das ist eine schlimme Sache, gell? Sie rebellierten gegen Gott und Mose. Sie haben gemurrt gegen die Gemeindeleitung. Man sieht das auch nicht so arg so heute. Aber sie haben gegen Gott rebelliert. Sie haben Mose in Frage gestellt. Und jetzt muss Gott sie züchtigen. Wie wird er es tun? Und Gott hat ein großes Problem. Es ist das Problem der Erziehung bei Menschen. Wenn jemand etwas Rebellion stiftet, wie wirst du das Ding im Griff bekommen? Frage Ceausescu, wenn du einmal in der Gegend bist. Frage Honecker. Frage die Herren in Peking. Das Problem ist, wenn du Gewalt benutzt, normalerweise der Mensch rebelliert desto stärker gegen deine Übermacht. Wie wird Gott rebelliöse Menschen für sich gewinnen? Beachte, was er tut. Er züchtigt sie und zugleich zeigt er eine Lösung. Die feurige Schlange hätten die Leute weiter von Gott treiben können. Aber die feurige Schlange auf der Stange haben sie zumindest im übertragenen Sinn und in dieser Situation für Gott gewonnen. Und das Evangelium ist eine Botschaft mit zwei Seiten irgendwie. Sie zeigt mir, wie tief die Wurzel der Sünde sind in meinem Leben und zugleich die Lösung. Aber Brüder, predige bitte keine mathematische Lösung. Die Lösung ist nicht mathematisch. Die Lösung ist moralisch. Ich wuchs auf mit einem kleinen Büchlein, etwa so groß, und ich habe mehrere Versionen angeschaut. Es waren die Schritte zufrieden mit Gott, es waren die vier geistigen Gesetze, es waren die five spiritual absolutes, es waren verschiedene Sachen. Und an jedem irgendwie war es für mich: Du hast gesündigt. Gut. Jesus ist ein Mensch. Jesus ist Gott. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Weißt du? Und es war so mathematisch. Du hast ein Problem. Gott hat eine Lösung. Und ich habe es fast als Gleichung verstanden in meinem Kopf. Und es ist so präsentiert worden öfters. Und ich habe es so präsentiert. Unser Problem, unser Botschaft ist nicht eine mathematische Lösung, sie ist eine moralische Lösung. Wir wollen Christus, Menschen Christus vor Augen malen. Wir wollen, dass Leute sehen, sie haben mit Gott zu tun. Die Herrlichkeit Gottes in Christus. Irgendwie im Laufe der Verkündigung muss es den Leuten deutlich werden: Ich habe mit einem Gott zu tun und hier ist, wie er ist. Und die letzte Instanz im ganzen Weltall ist sein Charakter. Es war sein Charakter, dass das Evangelium notwendig gemacht hat. Sein Evangelium ist der Ausdruck seines Wesens. Ein heiliger Gott. Er hasst Gesetzlosigkeit. Ein liebevoller Gott. Er liebt Sünde. Wie oft habe ich den Vers benutzt in Hebräer Kapitel 1, so nebenbei. Dass Gott, dein Gott hat dich mit Freudenöl gesaugt, denn du hast Gesetzlosigkeit gehasst. Und Gerechtigkeit hast du geliebt. Und ich rede über Jesus. Wie war er? Wie ist er? Und ich sage Ihnen, und die mögen das Wort hassen nicht, gell? Was meinst du? Er hasst überhaupt nichts. So ich zeige Ihnen die moralische Notwendigkeit für Hass. Hass ist eine moralische Notwendigkeit. Du kannst nicht lieben, ohne zu hassen. Es ist unmöglich. Das ist das Herz des Evangeliums. Du kannst nicht lieben, ohne zu hassen. Meine Tochter ist 15 Jahre alt, Vorzugsschüler, das ist wurscht. Aber ein gehorsames Kind, sie hilft in der Familie, sie hilft andere Familien, wenn es was zu tun gibt in der Gemeinde. Sie steht um 5.15 Uhr auf, um ihre stille Zeit zu machen. Sie betet, sie evangelisiert. Nehmen wir an, dass ein so netter Junge im Gymnasium sie in ein paar Jahren kennenlernt und sie verknallt in ihm, begeht Kompromisse und schließlich sie verkauft ihren Körper zu bezahlen für ihre Drogengewohnheit. Er hat sie ausgenutzt. Abhängig von Drogen, total geschändet, Und dann in ein paar Jahren bekomme ich den Anruf. Herr Colvin, es ist unsere undankbare Aufgabe, Sie zu informieren, dass wir Ihre Tochter gefunden haben im Bahnhof in Linz. Sie ist tot. Es war eine Heroin-Überdosis. Möchte dich was fragen? Kann ich Jennifer lieben, ohne das zu hassen, was Jennifer zerstörte? Kann ich Jennifer lieben, ohne dass ich Drogen, unerlaubten Sex und das, was meine wunderbare Tochter, das Gott mir gegeben hat, zerstörte? Wie kann ich Jennifer lieben, ohne das zu hassen? Mein Liebe für Jennifer schreit nach Bereinigung dieses Problems. Und Menschen müssen lernen, wiederum so zu denken. Sie sind in Schulen und durch Magazine und Medien groß geworden, wo Toleranz ist das Evangelium, das gepredigt wird. Und sie können nimmer verstehen, ein gerechter Gott. Gerechtigkeit für sie hat mit ihren Rechten zu tun. Und Freiheit zu tun, was man will, nicht was man soll. Predige dann die Person Christi. Predige eine Person, nicht nur der mathematische Faktor in unserer Lösung hier, wo Gott und Mensch zugleich und du bist Mensch und ist Gott. Nein, nein. Du predigst eine lebendige Person. Oh, wie gerne tue ich das, Brüder. Ich predige ihn in Christus in seinen Ämtern. Ich predige am liebsten seinen moralischen Herrlichkeit. Und ich versuche, dass Leute sehen in diesem, wie Gott ist und wo sie stehen vor Gott. Eine Möglichkeit, du hast am ersten Abend die 10 Gebote benutzt. Naja, sie scheinen nicht so weit zu sein. Okay, am nächsten Abend wir benutzen die Bergpredigt. Naja, okay, das wäre okay. Aber wenn das sie nicht erwischt, dann du tust Folgendes. Du nimmst dein Overhead-Projektor und hier tust du Gott. Und hier tust du Fred. Kannst mich benutzen. Hast meine Erlaubnis, ja? Und dann du schreibst hier oben Heiligkeit. Und du sagst ihnen, was Heiligkeit ist. Du erklärst ihnen Heiligkeit anhand des Lebens Jesu. Eine Tempelaustreibung wäre kein schlechtes Beispiel. Dann du erklärst ihnen Gerechtigkeit. Und du gibst ihnen ein Beispiel aus dem Leben Jesu. Und dann du redest ein bisschen über Fred. Seine Urteile über andere Leute, obwohl er eigentlich an und für sich gelegentlich dabei erwischt, dass er das Gleiche tut. Und Wahrheit und Treue und Liebe. Du redest von Liebe hier, und dann hier redest du von der Liebe, die man hört in Bayern 3. Weißt du? Das heißt, Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I can't live without you. Schatz, ich liebe dich. Schatz, ich brauche dich. Schatz, ohne dich kann ich nicht leben. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Schatz, ich liege bei mich. Schatz, ich brauche dich. Schatz, ich kann nicht leben, ohne dass du meine Bedürfnisse erfüllst. Das ist Bayern 3, Liebe. Und du redest über Fred und seine Liebe. Und du redest über Gottes Liebe in Christus. Und wenn du sie nicht erwischst, mit den 10 Geboten, und du sie nicht erwischen kannst, mit der für die Juden geschriebenen Bergpredigt, dann versuch den Charakter Gottes in Christus. Und wenn sie nicht erwischt, ja, zumindest bist du nicht das richtige Mittel, sie zu erwischen. Oh, wie wunderbar es ist, Christus vor Augen zu malen. Wie ist Gott? Darf ich meine Fantasie ein bisschen Freilauf geben? Ich sage euch, wie ich rede mit Sünden. Da war er. Ich rede über, wie sie misshandelt wurde von Frauen, von Männern. Fünf hat sie gehabt. Eine nicht einmal mit ihr jetzt verheiratet. Das ist ihr Problem. Sie trinkt von Leben mit vollen Zügen. Wir sind im Süddeutschen Raum, Entschuldigung. Zuerst es gab den Alois und dann den Sepp. Und sie hat viel Hoffnung bei Franz gehabt. Bei Wastel war sie noch nicht, war sie nicht so sicher. Und bei Cheryl noch weniger. Und irgendwie, als es kam zu dem Hans-Peter, sie hat gewusst, sie hatte keine Wahl. Aber du wirst immer wieder thirstig. Trink, Frau, trink. Von diesem Wasser, du wirst immer wieder durstig. Und dann im Laufe des Gesprächs erlebt sie, wer ist dieser Mann, der mit ihr redet. Und es ist ganz anders. Er möchte ihr was geben, nicht nehmen. Sie lernt, was die Gabe Gottes ist. Was lebendiges Wasser ist. Und im Laufe des Gesprächs, ich zeige ihr, wie Gott ist. Denn das ist das Thema von Kapitel 2 und Kapitel 3. Kapitel 3 und ab 2,13 bis Ende vom 4. Kapitel. Das ist das Thema. Und dann kommen die Jünger, sie können es gar nicht verstehen. Wie redet er mit einem Weiberleid? Wie redet es einfach nicht mit solchen Weiberleid? Wie redet er? Aber sie haben keine Angst, sie haben sich nicht getraut, was zu sagen. Dann wollen sie ihm den Leberkäse-Semmel reichen. Und er sagt, Versteht ihr nicht? Ich musste durch Samaria gehen. Er war auf die Suche nach Anbetern für seinen Vater. Oh, wenn du eine Anbetungsbewegung beginnen wolltest in Samaria, wo hättest du begonnen? Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Professor, ein Rockmusiker. Dann könnte er sagen, Glaube an Jesus. Wenn du eine Bewegung beginnen willst in einem neuen Gebiet, wo beginnst du? Wo hat Gott begonnen? Er kam zu einer Frau, verachtet und verworfen von ihrer Gesellschaft, und er sagte zu ihr, ich will dich haben. Ich will dich haben und ich will dir beschenken. Ich möchte etwas Schönes aus dir machen. Ich möchte dich. Nicht das, was du geben kannst. Ich möchte dich. Ich gebe dir. So, die kommen mit dem Leberkäse-Semmel und Jesus sagt, begreift ihr das nicht? Leute, Hunger? Mein Hunger ist vergangen. Versteht ihr nicht? Ich habe sie gefunden. Ich bin hier deswegen. Ich bin nicht hier zu essen und zu trinken. Ich wollte sie. Und sie vertraut mir. Ich habe sie gefunden. Du zeigst einem Menschen, wie Gott wirklich ist. Und dann muss er entscheiden. Predige Christus. Den Charakter Gottes geoffenbart in Christus. Male Christus und Christus gekreuzigt vor allen Augen. Und dann, obwohl wenig Zeit ist für dieses Thema, es ist wichtig, dass wir Buße und Glauben predigen. Es gibt viele Stellen. Viele trennen jetzt Glaube und Buße. Aber Glaube, wenn das Appell präsentiert wird, Glaube, ohne dass genügend Grundlage da ist über Sünde und die Aufforderung zu entscheiden, nicht nur etwas zu glauben, sondern mein Leben Gott anzuvertrauen, in Ordnung zu kommen angesichts meiner Sünde, kann dieser Glaube dein Kopf wissen und für wahr halten sein. Manchmal vereinfachen wir die Botschaft und dadurch machen sie desto schwieriger zu verstehen. Jesus in dein Herz einladen, wir meinen, ein Kind kann das verstehen. Aber es geht gar nicht um Jesus in das Herz einladen. Oder sage ja zu Jesus. Gut, heute auf der reitend auf der Welle einer Emotion sage ich ja zu Jesus. Und nachher weiß ich nur das, ich habe ja gesagt. Wenn du mir nicht genügend Inhalt gegeben hast, okay? Christus empfangen, ja, das tun die Katholiken. Was heißt Christus aufnehmen? Das ist beschrieben im Text. Hier ist einer gekommen, der König der Schöpfung. Mit Rechten. Die Leute heißen die Seinigen, die Welt heißt das Seinige. Und er kommt, um zu seinen Rechten zu kommen bei den Leuten. Leute, das ist nicht Kopfglaube. Das ist eine Unterordnung. Ja, ich nehme dich an als mein König. Manchmal machen wir es zu einfach. So einfach, dass die Leute nicht verstehen, worum es wirklich geht. Wir müssen hier aufpassen. Denk viel drüber nach, wie du Glauben erklärst. Und wie du diesen letzten Schritt machen sollst. Es gibt verschiedene Illustrationen. Manche sind gut, manche sind besser, manche sind nicht so gut. Aber deine Illustration sollte sowohl Verstand als auch Gefühl, Entschuldigung, als besonders den Willen ansprechen. Und es soll etwas zu tun haben mit Sünde. Ich glaube an Jesus. Das ist mein Glaubensobjekt. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Das ist Glaubeninhalt. Manchmal in unserer Verkündigung betonen wir Inhalt, ohne Objekt genügend zu betonen. Und manchmal machen wir das sich verlassen auf Jesus zu irgendeiner, wir umschreiben es so, dass dies Inhalt und das Objekt nicht klar genug ist. Ich leugne nicht, dass viele sich ordentlich bekehrt haben bei solchen Dingen. Ich habe auch diese Begriffe benutzt und gehört. Aber ich glaube, wir sollten zurückkommen zu Inhalt in der Verkündigung und präzise formulierte Definitionen, was es heißt, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben. Und wenn wir Illustrationen benutzen, sie sollen wirklich diese präzise Definitionen entsprechen. Ich meine, wenn du Jesus, seine Evangeliumverkündigung anschaust, wirst du vielleicht geschockt. Hast du je am Ende einer Zeltkampagne die Aufforderung gehört, Jesus nachzufolgen? Das war sein Evangeliums Altarruf, sozusagen. Predige den Auferstandenen und Wiederkehrenden. Mein guter Freund ist im vollzeitlichen Dienst in den USA. War 8 Jahre alt. Die Schwester kam zurück von Freizeitlager bei Camp Lowly Life, was die, wo wir erzählt haben von dem Lied Schamal Heiligen, der Blick ist herrlich. Von dem Kind, der gebrochen hat beim Brechen des Brotes. Das gleiche Freizeitlager, ja. Und die schwingen da nebeneinander in Schaukel. Wie war es, Linde? Oh, es war toll, Larry. Toll. Warum ging er? Sie sagte, ich habe mich bekehrt. Echt? Sie sagte, es ging die Wiederkunft Jesu. Larry, wenn du dich nicht bekehrst, Jesus kommt, dann fliegen Mutti und Vati und ich ihm entgegen. Und da bist du. Und dich bekommt der Antichrist. Er sagte, dann sagte sie, höre ich jetzt einen Posaune? Ich habe einen anderen Freund, gleiche Alter. Jemand hat ihn gefragt, bist du Christ? Er sagte, noch nicht. Kurz darauf haben sie ins Schwimmbad gerauft und ein Bub hat ihn unter Wasser so lang gehalten, Das, wenn er hinaufgekommen ist, war ein neuer Mensch. Diese Taufe rettete ihn. Ein Gegenbild. Diese beiden Brüder sind sehr konsequente Mitarbeiter im Werk des Herrn und haben eine Lebensveränderung seit dieser Zeit erlebt. Und manche von euch haben sich auch bekehrt, besonders in den deutschen Versammlungen, wegen der Verkündigung der Wiederkunft des Herrn. Aber ich möchte einen Schritt tiefer gehen. Warum? Weißt du warum? Weil etwa 80% von Leuten, die befragt sind, warum sie sich bekehrten, redeten nicht von, ich wollte Sinn im Leben hören. Das hörst du immer in den Zeugnissen. Aber wenn du sie wirklich fragst, weißt du, du stehst ziemlich gut da, wenn du ein Suchender bist und du hast alles probiert und jetzt hast du es gefunden. Aber etwa 80% sagen, sie bekehren sich, denn sie wollten nicht verloren gehen. Und Brüder, vergessen wir das nicht. Das ist wichtig. Und diese Botschaft von einem, der auferstanden ist und er kommt zurück, das vernachlässigen wir nicht. Natürlich, Larry Pyle, 8-jährig, hat schon gewusst, dass er verloren war. Man hat es gewusst. Und das war der Auslöser. Predigen wir ein Evangelium, wo es auch geht um Verantwortung und Gericht. Und schließlich, die Botschaft des Evangeliums, als sie von den Aposteln verkündigt wurde, war Zielgruppe gerecht. Hast du bemerkt, wie Petrus zu Cornelius geredet hat? Oh, wir sagen ja, alle Leute, ihre guten Werke sind wie schmutzige Fetzen vor Gott. Und das sagte Jesaja zu Juden, die Selbstgerechtigkeit vorwiesen. Du kommst zu Cornelius und sagst, all deine Wohltaten und all das Ganze, das sind wie schmutzige Fetzen vor Gott. Und Cornelius wird sagen, das ist irgendwie interessant, denn gestern war ein Engel da und er hat mir gesagt, dass das emporgestiegen ist zu einem Gedächtnis vor seinem Thron. Wird es so empfänglich sein für deine Evangeliumsdarstellung? Es gibt ein paar solche Leute, sie sind selten. Aber es gibt wirklich manche. Wir haben manche in unserer Versammlung, die waren so. Sie waren wirklich aufrichtige Leute, die Gott suchten und versuchten, nach seinen Grundsätzen zu leben. Und wenn sie von Jesus hörten, sie bekehrten sich. Es war keine Selbstgerechtigkeit da. Aber beachte, wie er predigt. Cornelius, du hättest ihn sehr gerne gekannt. Er ist überall in unser Land gegangen. Und er hat genau wie du wohlgetan. Und wir, unser jüdisches Volk, die Heiligen, Cornelius, ich stehe heute unter deinem Dach gegen meinen Willen, dir zu sagen, wir haben ihn getötet. Und er kam zum Glauben, gell? Ich meine, er hat ein paar Worte erzählt und dann erwähnte er Glauben. Auf einmal während der Predigt hat gar keine Pell machen können. Schon der Heilige Geist war da. Der kommt zurück, nachdem sie da gegessen und getrunken haben und übernachtet haben, nach Jerusalem, und Petrus kommt zurück zu den Burschen und da steht der heilige Apostel Jakobus. Petrus, wir schätzen sehr euer evangelistischer Eifer, aber uns ist berichtet worden, dass ihr zu Heiden eingekehrt seid und dass sie da gegessen und übernachtet habt. Wie gibt's das? So Petrus erzählt die ganze Geschichte. War ein ziemlich guter Erzähler auch. Dann sagt er am Ende, und ich habe erst, schau den Text an, Kapitel 11, ich habe erst begonnen zu reden, das heißt, er hätte es in die Länge gezogen, ich habe erst begonnen zu reden, und auf einmal kam der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns. Und wer wäre ich, dass ich ihn verwehrt hätte? Wie hätte er das anstellen können? gewaltig. Aber was für eine Botschaft hat er verkündigt? Was war ihnen entsprechend? Kapitel 17. Der Apostel Paulus ist in Athen. Schaut herum auf jeder Ecke. Einer hat gesagt, wer war das? Dass in Athen es gibt mehr Götter es gibt etwas so wie ein Götze an jedem Ecke. Aber er sah diese ganzen Götzendings und es hat ihn sein jüdisches Herz, christliches Herz, total schmerzhaft hat er das empfunden. So er kommt und er wettet gegen die Leute. Ja, die Altäre. Und er wettet gegen die Götter. Nein. Aber wenn er zur Rede gestellt wird, dann sagte er, ich habe in eurer herrlichen Stadt viele Gegenstände eurer Verehrung gesehen. So interessante Beschreibung von einem Götzen, oder? Gegenstände eurer Verehrung. Ich sehe, ihr seid den Göttern sehr ergeben. Ich habe euch, ihr wollt immer was Neues hören, oder? Die wollten nichts als nur etwas Neues hören. Ich habe euch etwas Neues zu sagen. Ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Oh, und für einen Grieken.
Was?
Das, was ihr verehrt, ohne zu wissen, was es ist, das weiß ich. Und der Grieche denkt, huh? Was weiß er? Und mit wem redet er hier? Epikureer und Stoiker. Er sagt, dem unbekannten Gott, den ihr nun ohne ihn zu kennen verehrt, diesen verkündige ich euch, den Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drinnen ist, dieser hat indem er Herr des Himmels und der Erde ist, er wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht, noch wird er von Menschen Händen bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Freunde, es gibt Leute, die glauben, und leider sind die Kommentatoren, von denen ich weiß, die sowas schreiben, von der Brüderbewegung, sie glauben, dass Paulus einen Fehler hier gemacht hat. Er predigt das Evangelium, er erwähnt das Kreuz nicht, er redet von griechischen Dichtern, er redet von griechischer Philosophie, er erwähnt nicht einmal den Namen Jesus. Und später, als er 1. Korintherbrief geschrieben hat, da hat er Buße getan und das alles bereinigt und gesagt, wir predigen nur Christus als gekreuzigt. Jetzt keine Philosophie mehr, keine schönen Worte mehr. Ich bin zurück nach Hause gekommen zu einer vernünftigen Evangeliumsverkündigung. Aber überlege, was er tut. Er predigt kein Evangelium? Überlege dieses Evangelium. Wo beginnt er? Gott, der die Welt geschaffen hat, wie ist er? Ist dieser Gott auf uns angewiesen? Als ob er etwas nötig hätte? Es gibt manche Leute, wenn sie denken an Christentum, das wäre ihr Symbol. Das Symbol von Christentum. Weil Gott etwas braucht, ist Jesus wiederum ausgebrannt? Braucht Gott uns, will er was, was wir tun mit unseren Händen? Wohnt er in einem Haus, wo wir mit heidnischen Vorstellungen hingehen, einen Tag in der Woche und wir sagen, grüß Gott. Wir sitzen uns da. Und dann haben wir 6 Tage einen Urlaub von ihm. Ist Gott so einer? Nein, das sind heidnische Vorstellungen von Gott. Er wohnt nicht in einem Tempel. Nein, das alles hat er gemacht. Und er braucht uns nicht, unsere Gaben. Nein, oh, er predigt kein Evangelium, Brüder. Schau mal, was er lehrt hier. Nein, er uns, der das Leben und das Odem und alles gibt. Wenn das nicht das Predigen der Gnade Gottes ist, weiß ich nicht, was es ist. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete, beachte das Wort, es ist sehr stoisch, Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von einem jeden von uns. denn in ihm leben und weben und sind wir. Stoiker. Alles ist vorherbestimmt. Alles ist verordnet. Du musst dich damit abfinden. Gott verlässt die Welt und lässt alles laufen, aber alles ist verordnet. Ja. Und Paulus sagt, liebe Stoiker, ich glaube auch an Vorherbestimmung. Gott hat unsere Welt so verordnet in Sprachen und Gruppen, in einer Situation, die möglichst günstig ist, dass Leute ihn suchen und finden. Er ist hier, Leute, sucht ihn. Seid nicht fatal in eurer Vorherbestimmung. Er tritt energisch entgegen. Und einer eurer Dichter hat gesagt, wir sind sein Geschlecht, aber wenn nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass Entschuldigung, mein Vorstellungsvermögen, Detlef. Aber ich lese woanders, dass sie die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt haben in ein Bild von Menschen und Tiere. Und kriechende Tiere, vierbeinige Tiere und Würmer und Schlangen und so weiter. Gott ist nicht so, schau mal Leute, wir sind aus ihm geworden. Wie kann er ein Bild sein, gemacht aus diesen Dingen? Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Nein, Entschuldigung. Ja. Nachdem er nun Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle, allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird. Lucius, der große Epikureer, hatte gelehrt, dass wenn unsere Tod eintritt, dass langsam die Atomen unserer Körper zergehen. Und es gibt nichts mehr. Und es gibt keine Auferstehung. Und es gibt kein Gericht. Und so konnte der Epikur leben in fröhlich in Prunk zum Beispiel. Denn er erwartete keine Auferstehung. Und er erwartete kein Gericht. Und hier ist eine Botschaft an einen Epikureer. Ihm entsprechend, Leute, der Präsidentsfall ist schon da. Gott hat einen Mann auferweckt und er ist der Weltrichter. Tut Buße. Und ich möchte euch fragen, liebe Brüder, Entschuldigung, dass ich Paulus verteidige gegen andere Brüder von mir, aber ich fühle mich dazu gedrängt. Dieser Mann hat an dieser Stelle nichts anderes getan, als Römer 1 auf eine wunderbare Weise ausgelegt. Und wenn du mit solchen Leuten bist, die so weit weg sind von Gott, du musst beginnen in Römer 1. Du kannst nicht gleich Römer 3 und 4 predigen. Du musst beginnen in Römer 1. Und beachte in dieser Botschaft, ist das Wesen Gottes, die Gnade Gottes, die Allmacht Gottes und unsere Verantwortung vor ihm. Wow, das ist ziemlich eine Predigt für das erste Mal. Aber es ist der Zielgruppe entsprechend. Und dann kommt eine sehr wichtige Frage. Wir müssen das gleich machen nachher. Wir haben jetzt einiges zu behandeln. Machen wir eine ganz kurze Pause dieses Mal, okay? Und dann kommen wir zurück.